Und das ist das Beste, was mir eigentlich je hätte passieren können, die Omas zu treffen.
Alle lieben die Omas, ich auch. Die Omas gegen Rechts sind die größte Frauenbewegung seit 1945. Für mich sind sie ein feministisches Vorbild. Ich möchte von Ihnen wissen, was macht Sie so stark, sich dem Rechtsruck unermüdlich entgegenzustellen?
Na einfach, wir haben schon mehrere Krisen überlebt, ja, und sind da nicht so, nicht so zimperlich.
Omas sind zwar aber schlau und sie wissen ganz genau, was geschah, kann wieder geschehen. Drum müssen wir zusammenstehen.
Blickt mit uns zurück auf die Erfahrungen der Omas. Die Grauen des Zweiten Weltkriegs, ein Aufwachsen in der Zeit danach. Ein Leben als Frauen in Ost wie West. Ihr Widerstand ist vielfältig, vereint im antifaschistischen Appell: Nie wieder ist jetzt.
Alerta, Alerta, die Omas sind härter!
Die Reformbewegung der DDR bringt auch Kirsten Lifson 1989 auf die Straße. Doch am 9. November ist es für sie vorbei. Sie will nicht ein Volk, sondern das Volk, kein Kapitalismus nach westlichem Vorbild, sondern ein reformiertes sozialistisches System. 1991 wird ihr das Hochschulerneuerungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern auch gleich zum Verhängnis. Wie viele andere wird sie entlassen und findet sich auf einer deutlich gering qualifizierteren Laborantinnenstelle wieder. Als ihre Kinder nach der Wende gegen die ersten Nazis demonstrieren, ist sie dabei. Und seitdem ist sie es geblieben. Sie sagt, in ihrer Familie ist immer offen über die Vergangenheit gesprochen worden. Auch noch ihre Enkel wissen, dass ihr Großvater lange glühender NSDAP-Anhänger war. Vielleicht, meint Kirsten, sind sie deshalb alle auf der für sie richtigen Seite. Auf Kirstens Initiative hin wird 2024 in Greifswald eine Oma-Gruppe gegründet und gleich sind 20 Omas mit dabei. Heute ist Kirsten 67 Jahre alt. Manchmal sind ihr die Omas nicht radikal genug, aber sie ist dankbar für ihre Mitstreiterinnen und ihr ist klar, jede Oma ist anders. Als Musik hat sich Kirsten für diese Sendung unter anderem Feine Sahne Fischfilet, Reinhard May, Bruce Springsteen und Gundermann gewünscht. Das Interview führt Heike.
In unsere Stadt, irgendwo wird's heute brennen. Alle, wirklich alle Freunde können heute bei mir pennen. Ob Hausbesetzer oder Hausbesitzer, alle, die wir kennen, wer Zement durch die Nase zieht, wird heute Präsident. Wenn's morgen vorbei ist, scheißegal, wir haben gelebt. Schlag mir die Vorderzähne aus. Große Fresse wird nicht kleiner. Mit zwei Tonnen bin zu Haus. Heute Abend sind wir Rockstars. Vielleicht morgen schon Patient. Und ich schreibe, ihr kriegt gar nichts. Vorne auf mein Testament. Wenn's morgen vorbei ist, scheißegal, wir haben gelebt.
unsere Würde verkauft für ein paar Cent. Jedes Festival, auf dem wir spielen, wird zum Burning Man. Ihr wolltet sehen, wie weit wir gehen. Wir zünden alles an. Ihr wolltet sehen, wie weit wir gehen. Wir zünden alles an.
Kirsten, ich danke dir, dass wir uns heute hier in Greifswald treffen können. Du bist schon lange aktiv gegen rechts. Und wann bist du denn das erste Mal für die Omas gegen rechts sichtbar geworden? Wie war das?
Für die Omas gegen rechts bin ich im Januar vor 2 Jahren sichtbar geworden, als erste und einzige Oma hier in Greifswald. Ich bin vorher Mitglied bei den Omas gegen rechts Deutschland schon gewesen. Das habe ich gleich nach Gründung gemacht und habe mir dann ein Schild gemacht und habe mich bei der ersten Demo für Demokratie auf den Markt gestellt mit meinem Schild. Das war der Anfang.
Und was ist dann passiert?
Ja, das haben Leute gesehen, die ich kenne, von Nazi-frei, eine Frau. Die arbeitet im Bürgerhafen und hat das erzählt, dass sie eine Oma gegen rechts in Greifswald gesehen hat. Und da hat der Bürgerhafen gesagt, dann wollen wir doch mal initiieren, ob nicht in Greifswald eine Gruppe zusammenkommt, und haben einen Aufruf gestartet, also interessierte Frauen, die sie kannten, angeschrieben. Und dann sind wir gleich mit 20 Leuten gestartet im Mai vor 2 Jahren.
Toll, wir kommen später nochmal darauf zurück auf eure Gruppe. Ja. Ich würde jetzt gerne ein bisschen zurückblicken mit dir gemeinsam. Du bist 1959 geboren. Ja. Wie war dein Aufwachsen für dich? Wie spielte auch der Zweite Weltkrieg bei euch in der Familie? Welche Rolle spielte der?
Also ich bin in einer liebevollen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren, als mein Vater starb, über 60 Jahre verheiratet. Es hat vielleicht Streitigkeiten gegeben über liegen gebliebene Socken oder weiß ich was. Aber ansonsten war das wirklich also harmonisch. Ich habe noch einen Bruder. Der ist aber 5 Jahre älter, also wir sind 2 Einzelkinder. Und bei uns in der Familie wurde auch über die Vergangenheit immer erzählt. Die Rolle meiner Großväter im Zweiten Weltkrieg und in der Nazizeit. Und eben mein Vater wurde mit 16 Jahren als Marinehelfer eingezogen. Und er hat immer darüber erzählt. Und wir wussten, warum er manche Marotten hat. Und das war bei uns immer ein Thema, aber bis heute. Und auch meine Enkelkinder wissen Bescheid. Also auch die haben wir schon eingeweiht und erzählen darüber. Gerade jetzt in der Zeit, wo die AfD am Aufstieg ist, ist das ganz wichtig.
Und was würdest du sagen, was hat dich da geprägt in dieser, man kann ja sagen, wenn du 59 geboren bist, dass du noch so eine späte Nachkriegsgeneration bist?
Ja, die Folgen eben, diese Traumata, die unsere Eltern mitgetragen haben. Ne? Mein Vater war ja mit 16 schon schwer verliebt in meine Mutter, da war sie 14 und wurde dann kurz nachdem sie zusammengekommen sind, eingezogen. Ne? Und es war ja wirklich so, dass er in den letzten Kriegstagen schon auf dem Weg zur Ostfront war. Bloß das Schiff wurde dann versenkt und er wurde gerettet. Das war sein Glück. Und das prägt natürlich, wenn man diese Erzählung immer wieder hört. Ne? Oder wenn mein Vater sagt, also Kälte, ne? Er war also wirklich, der hat immer gefroren, weil er gesagt hat, im Zweiten Weltkrieg so viel gefroren an der Front. Und auch manche andere Sachen, ne? Wenn irgendwo so Sätze kamen, wir wussten Bescheid, warum er so reagiert, wie er reagiert.
Ich bin überrascht, sage ich jetzt mal, dass ihr so offen drüber gesprochen habt, weil ich das oft anders höre.
Ja, in meinem Umfeld gibt es das nicht. Ja. Viele wissen gar nicht, was ihre Eltern und auch was die Großeltern für eine Rolle gespielt haben. Ne? Wie viele entdecken erst heute, dass der Großvater bei der NSDAP oder irgendwas war, ne? Ich weiß zum Beispiel, dass mein Großvater glühend für die NSDAP, er war nicht drin, aber bis mein Vater eingezogen wurde. Und da hat er sich auf dem Hacken umgedreht und hat die andere Richtung eingeschlagen und war dann gegen den Krieg, ne? Also das wissen wir alles. Also das ist wirklich ein großer Vorteil in unserer Familie. Mhm. Und deshalb denke ich auch, wir denken alle so, wie wir jetzt denken. Denn meine Familie und wir sind ja alle eine, also auf der für mich richtigen Seite.
Du hast jetzt gerade schon deinen Bruder erwähnt. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du keine leichte Schulzeit hattest, unter anderem.
Ja, mein Bruder war vor mir auf der erweiterten Oberschule in Greifswald und der 5 Jahre älter. Also er ging und ich kam. Und kurz bevor er ging, hat er dann noch mal kurz den Wehrdienst verweigern wollen. Und das hat mich natürlich in eine schlechte Lage gebracht. Ich kam erster Schultag, der Direktor kam mir entgegen und sagte bloß, ach, Sie sind die Gerke. Und dann wusste ich, was kommt. Und ich habe trotzdem, ja, aufrechten Gang. Und, ne? Und es gab auch nicht sehr viele Mitschüler, die einen unterstützt hätten aus Angst. Das muss man auch sagen.
Also das war ein hoher Druck auch, als du dein Abitur gemacht hast.
Ja, aber ich glaube, ich habe mich den Druck nicht so an mich rankommen lassen. Mhm. Ne? Also wir waren eigentlich eine Familie, die immer gesagt haben, was sie denken. Natürlich bestimmte Sachen wurden wie überall im Familienrahmen erzählt, aber Sachen, wo ich wirklich voll dahinter gestanden habe oder auch meine Eltern, das haben wir so gesagt. Das haben wir uns auch nicht verbieten lassen.
Ich habe nachgefragt nach dem Druck, weil du mir erzählt hast, dass dein Abitur nicht ganz einfach war in Staatsbürgerkunde. Und das finde ich eine sehr...
Ja, man weiß ja, viele wissen das ja, wie das so eine Prüfungssituation ist. Und ich bin auch gar kein Prüfungsmensch und fürchterlich aufgeregt. Und ich stand mit einem Schulfreund vor der Tür und wurde aufgerufen. Und dann kamen zu den 3 Beisitzern, die schon drin waren, kamen noch 3 dazu. Und dann wurde richtig so auf dem Nerv wie beim Zahnarzt gebohrt. Aber ich war vorbereitet und habe dann noch eine 3 gekriegt. Aber das war schon, ja, und das vergisst man nicht. Ne? Ja. Das sind so Sachen, die behält man bis an sein Lebensende. Und immer wenn ich diesen Direktor gesehen habe auf seinem Fahrrad, dann hätte ich am liebsten mal einen kleinen Stoß versetzt. Und wenn man dann sieht, dass er nach der Wende hinter mir in der Kirche gesessen hat, dann, ich drehe mich um beim Krippenspiel zu Weihnachten und hinter mir sitzt mein roter Schuldirektor.
Wie ging es weiter nach dem Abitur?
Nach dem Abitur, ja, da ging es weiter. Ich war im Abitur, als ich Abitur gemacht habe, schon im 4. Monat schwanger. Habe dann in Greifswald angefangen, im September Chemie zu studieren an der Universität. Habe im Dezember mein Kind gekriegt, habe bis dahin alles durchgezogen. Am 4. Dezember noch im Hörsaal gesessen, am 5. Dezember das Kind gekriegt und am 6. Januar wieder im Hörsaal gesessen. Ja, und habe dann in der Regelstudienzeit mein Studium abgeschlossen, Diplom mit 1. Ich war es ja gewöhnt, immer allen zeigen zu müssen, ne? Als Intelligenzlerkind und dann mein Vater nicht in der Partei, musste ich ja schon, um auf die EOS zu kommen, immer die Beste sein. Ja, und dann ging es so weiter. Dann habe ich mein Abitur, habe ich mein Diplom in der Regelstudienzeit gemacht, trotz des Kindes, mit Unterstützung meiner Eltern und habe dann an der Universität angefangen zu arbeiten. Als wissenschaftliche Assistentin. Und dann kam das 2. Kind. Ja.
Und wenn du jetzt so zurückschaust auf die, du hast gesagt, 30 Jahre DDR-Sozialisierung. Mhm. Was ist so für dich, wie ist so die Atmosphäre, was ist für eine Atmosphäre, wenn du dich zurückerinnerst?
Ja, ich erinnere mich an ein, also dass es ohne Druck war für uns, kann ich ja nun nicht sagen, weil mein Vater ja ständig unter diesem politischen Druck gelitten hat. Ne? Der war nicht in der Partei, der hat eben auch gesagt, was er dachte, ist an der Universität umher geschmissen worden wie eine heiße Kartoffel. Keiner wollte ihn haben. Jedes Institut hat Hände hochgehoben und gesagt, nee, und das haben wir Kinder ja auch alles mitgekriegt. Ne? Also er war. Und dann gab es Gott sei Dank einen Professor in der Erziehungswissenschaft, der dann gesagt hat, diesen Mann, den nehme ich, den hole ich mir. Und da hat er dann mit 40 nochmal neu angefangen. Also unter dem Druck haben wir immer gestanden, dass wir nicht wussten, was morgen ist, ne? Und ob mein Vater irgendwo noch Arbeit findet. Aber ansonsten hatten wir eben eine unbeschwerte Kindheit. Also das muss man sagen. Ne? Wir waren 30 Kinder auf dem Hof mittags, wenn man aus der Schule kam. Dann wurde getobt und gemacht. Ja, also da muss ich sagen, also die Kindheit über, dann nachher, als man so erwachsen wurde an der EOS, da nahm dann so dieser politische Druck zu. Ne? Da merkte man, man ist doch nicht so frei, wie man denkt. Also, wobei ich sagen muss, es gab eben gute Zeiten. Es gab gute Seiten, schlechte Seiten. Ne? Also, aber wir waren eben der Meinung, nicht die DDR abschaffen, aber das System ändern. Also das war so unsere Intuition. Dafür haben wir gekämpft, bis zum Schluss, bis zum 9. November. Und dann waren unsere Pläne geplatzt.
Sommer liegt im Sterben, wie auch der vom letzten Jahr. Kalte Nebel fallen vom Himmel, zaubern Eisblumen ins Haar. Wir stehen auf dem Bahnsteig, dein Mantel reicht für zwei, du flüsterst und dein Atem weht. Wir rauchen mir vorbei. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt bei dir bleibe, stirbt unsere Liebe auch. Thank you.
Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen, hm. Die Umbruchszeit 89, 90.
Ja, wir waren ja froh und glücklich, dass wir hatten ja auch meine ganze Verwandtschaft, also alle Onkels und Tanten waren im Westen. Wir waren hier die Einzigen, die hier geblieben sind, ne? Weil mein Vater immer gesagt hat, wenn ich gehe, wir wollen hier was ändern. Das bringt nichts, ne? War das jetzt deine Frage?
Vielleicht, wie hat es angefangen? Du hast gesagt, ihr wollt das
System den Umbruch
reformieren. Ja, genau. Ja, also ja, wann hat es für dich angefangen? Ja, genau, gab es auch schon vorher Aktionen, wo du gesagt hast, du opponierst?
Ja, wir haben ja so einen kleinen immer mal. Ne? Also ich bin in die Wahlkabine gegangen. Das war ja eigentlich was ganz Schlimmes. Das steht sogar in der Stasi-Akte. Ne? Also das weiß man.
Das und, weiß man tatsächlich ja. nicht. Erzähl das mal ein bisschen genauer für diejenigen, die das nicht wissen. Die
ja, Wahl das war, ist ja die Wahl. Heute ist ja so, man muss in die Wahlkabine gehen, um an sein Kreuz zu machen. Zu DDR-Zeiten war das so, wenn man den Zettel faltete und in die Urne reinsteckte, damit hatte man seine Stimme abgegeben. Nur wenn man nicht einverstanden war mit dieser Wahl, dann ging man in die Wahlkabine. Es ging niemand in die Wahlkabine. Ich war die Einzige in dem ganzen Raum und alle Blicke. Also das war demokratische Wahl. Daher kamen auch immer die 99% zustande. Ne? Ja, und wir hatten eben dieser Umbruch, waren ja, also mein Vater ja schon nach 61, nee, der war an der ABF nach dem Krieg, hat er da als Lehrer gearbeitet und da hatte er schon politische Schwierigkeiten. Da war er schon kurz vor der Entlassung und das zog sich eben immer so durch. Und wir haben immer gesagt, wir müssen hier was ändern. Ne? Diese Korruption, es war ja ein autokratischer Staat. Ne? Wir hatten ja, die Partei hat alles bestimmt. Mein Vater wurde nicht Professor, weil er nicht in der Partei war. Die Parteileitung hat seinen Namen von der Liste der Anträge gestrichen. Und das musste ja mit einem klaren Menschenverstand, hat man das gesehen. Und dann, wir sind auch alle schön mit auf die Straße 89 und haben, bis eben dann der Ruf kam, wir sind ein Volk und Deutschland ein Vaterland. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht meins, das will ich nicht. Also ich möchte lieber hier in diesem System, aber eben geändert, meine Reisefreiheit. Weil das die sozialen Bedingungen, die sozialen Verhältnisse waren natürlich ganz andere als jetzt. Ne? Ich meine, wir hatten diese Neiddebatten nicht und das war alles weg, was man heute sieht. Ne? Es geht doch. Ja, und dann kam der 9. November und dann war, wie gesagt, dann wussten alle, es wird nichts.
Also diejenigen von euch aus der Reformbewegung?
Ja, ja. Also so Richtung Bärbel Bohley, ne? Die ja auch dafür gekämpft hat.
Und wie ging es dann für dich weiter?
Naja, dann kam nach der Wende, kam ja dann zwei Jahre später, glaube ich, 92, kam dann das Hochschulerneuerungsgesetz in Greifswald. Dann wurden wir quasi alle entlassen. Dann wurden in der alten Mensa große Tafeln aufgestellt mit lauter Stellen und Stellenbeschreibungen. Und dann mussten wir uns neu bewerben. Obwohl ich ja schon 15 Jahre an der Universität gearbeitet habe. Und ich hatte dann inzwischen eine Ingenieurstelle, weil ich gesagt habe, mit den drei Kindern möchte ich keine universitäre Laufbahn einschlagen, also nicht promovieren und nicht Professor werden. Und dann fiel ich runter auf eine Laborantenstelle. Und mein damaliger Mann hatte das gleiche Problem, der ist vom wissenschaftlichen Mitarbeiter auf eine MTA-Stelle gesetzt worden, weil nichts anderes übrig blieb.
Was hat das mit euch gemacht?
Ja, das ist schon deprimierend, ne? Und wenn man dann vom Chef zu hören kriegt, Laborant bleibt Laborant. Und man hat mit Kind sein Diplom mit 1 gemacht, ne? Und hat 5 Jahre studiert und... Und vor allen Dingen auch das Gehalt, ne? Wenn man 3 Kinder hat. Und naja, und dann kam es, wie es kommen musste, 93. Das war dann so der Trigger dafür, dass eine psychische Erkrankung ausgelöst wurde. Ne? Erst Depressionen und dann nachher wurde festgestellt, manisch-depressiv. Ja, und damit kämpfe ich bis heute, mit den Folgen. Und auch finanziell kämpfe ich bis heute mit den Folgen. Das hat ja auch Einfluss auf Rente und alles, ne?
Ja, danke, dass du da so offen drüber sprichst. Das ist auch nicht selbstverständlich. Nee. Und ich finde das auch sehr wichtig. Also ich finde das sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, es gab einerseits das Ende der DDR, aber die DDR ist bis heute ja in dem Sinne nicht zu Ende.
Nein. Nein, das ist ja, es gibt ja immer, wird ja noch lange, und auch meine Kinder sind DDR-sozialisiert durch mich. Ne? Das ist so. Und das kann man auch nicht, warum sollen sie das auch leugnen oder verstecken? Das ist nicht mein, ich sage immer, mit den Bayern kommen wir ja auch klar. Die sind anders als wir. Warum kommt man mit uns nicht klar? Warum lässt man uns nicht so, wie wir sind? Warum will man uns ändern? Ich versuche ja auch nicht, in den alten Bundesländern ihnen ihre Vergangenheit wegzunehmen. Ne? Und das Problem haben wir selbst bei den Omas gegen rechts. Wir haben ja mindestens 50% Omas aus den alten Bundesländern bei uns, die eben hier ihren Lebensabend verbringen wollen, weil es hier so schön ist. Und mit denen diskutiert man jedes Mal wieder. Ich sage, ihr müsst mir das nicht erklären, wie es war. Ich weiß es. Ich habe 30 Jahre da verbracht. Ich sage, hört damit auf und lasst uns unsere Vergangenheit, warum wollt ihr uns die wegnehmen? Es war eben mal so, und ich sage, und auch jeder hat eine eigene DDR-Vergangenheit. Der Mitläufer ist gut klargekommen in der DDR. Warum soll der jetzt sagen, dass es ihm schlecht ging? Nee, dem ging es sicher gut. Der natürlich politischer Querschläger, dem ging es nicht so gut. Auch der kann das heute doch sagen mit erhobenem Haupt.
Wie reagieren denn die Omas aus dem Westen, nenne ich sie jetzt mal?
Ja, die werden schon teilweise wütend, ne? Ich habe manchmal so das Gefühl, sie beneiden uns darum, dass wir in zwei Gesellschaftsordnungen, dass wir beides miterlebt haben, dass wir diese friedliche Revolution miterlebt haben, dass wir eben schon einmal auf die Straße gegangen sind und unter ganz anderen Bedingungen, als wenn wir heute auf die Straße gehen, ne? Bei den ersten Demonstrationen wusste man nicht, was einen erwartet, wenn man um die Ecke kommt. Ja. Das war eine ganz andere Situation. Heute gehe ich, da steht die Polizei neben mir. Ne?
Wie erklärst du dir denn die Wut?
Der Neid. Und dieser Neid, das kommt auch bei der anderen Seite gut raus. Diese Montagsdemonstranten zum Beispiel. Sie reden immer wieder davon, sie wollen so eine Revolution machen wie 1989. Dann denke ich immer, ja Leute, damals habt ihr nicht den Arsch in der Hose gehabt, aufzustehen und mitzumachen. Und jetzt seid ihr neidisch darum, dass wir das getan haben. Kommt ja immer wieder ins Gespräch, immer wieder dieses 1989.
Was sagst du dann, wie reagierst du da drauf?
Ja, meistens wird man auch wütend. Und ich habe auch schon viele Bücher empfohlen.
Was empfiehlst du?
Ja, ich habe jetzt gelesen Das Narrenschiff von Christoph Hein, wo ich gesagt habe, also da ist so mal die ganze DDR-Vergangenheit noch mal an mir so, das war, als wenn es heute ist, vorbeigezogen. Dann habe ich Katja Heuer, Diesseits der Grenze, gelesen. Eben Bücher, wo man mal nachlesen kann, wie es für sie auch interessant sein müsste, ne?
Also tatsächlich hatte mir nach einem Omas-Interview auch eine Oma aus Halle das Narrenschiff empfohlen. Und ich habe das auch geteilt in meinem Freundeskreis. Und das Interessante ist, dass ich unterschiedliche Reaktionen bekommen habe.
Ja.
Also die eine sagte, sie kommt gar nicht rein, obwohl sie sich viel mit der DDR beschäftigt und quasi nicht, also auch interessiert ist. Die andere hat gesagt, sie kann da sehr, sehr viel mit anfangen, weil sie auch angefangen hat, mit ihrer Mutter drüber zu sprechen. Das wäre vielleicht eine weitere Frage, was du vorhin gesagt hast. Es gibt ein Sammelband von Historikerinnen, die sagen, es gab 16 Millionen DDR, das hast du ja auch gesagt. Mhm. Ja, was würdest du sagen, müssten wir mehr darüber sprechen?
Nee, ich glaube gar nicht, dass wir mehr darüber sprechen und vielleicht gar nicht so viel und in dieser Art und Weise, wie wir jetzt darüber sprechen. Ne, dass man das als Normalität ansieht, dass wir so sind, wie wir sind. Also ich meine, die Barbara Thalheim, die hat mal an einem Liederabend gleich nach der Wende, hat sie mal gesagt, sie stellt sich so vor, dass man um ein ländliches Gebiet bei Rostock einen großen Zaun zieht und das Ganze macht man zu einem DDR-Museum. Die leben so weiter, wie sie das vor 1990 getan haben. Und jeder kann da mal von außen gucken, wie das so funktioniert. Ne? Und ich glaube auch, dass wir mehr Kenntnisse über die alten Bundesländer hatten, als die über uns. Denn wenn ich die erste Zeit und bis heute noch drüben war und gesagt wurde, ja, wo kommst du denn her, hier aus Greifswald? Ja, wo ist denn Greifswald?
Oh, wow.
Ja, alte Universitätsstadt, älteste Universität Südschwedens. Und ich weiß, Heidelberg, Marburg, überall kleine Universitätsstädte. Ne? Man kennt die Bundeslandhauptstädte und umgekehrt ist es schwierig. Aber es sind auch nicht alle Omas aus den alten Bundesländern, die jetzt hier so auftreten. Es sind auch sehr viele dabei, die interessiert sind, die wirklich zuhören und sagen, Mensch, das habe ich nicht gewusst. Zum Beispiel mit diesem Hochschulerneuerungsgesetz. Ja. Das haben viele nicht mal aus dem Osten gewusst, ne, dass das so abgelaufen ist hier an den Universitäten, um die zu verschmälern. Denn es sind, die haben ja nicht alle das Glück gehabt, überhaupt eine Stelle noch wieder abzukriegen. Viele sind ja über die Klinge gesprungen.
Ja, und das war ja nicht nur an den Universitäten.
Nein, das war ja überall. Ich sage auch, heute wird eine Zeche geschlossen im Ruhrgebiet. Da wird getrauert, da wird das letzte Brikett noch im Sarg versenkt. Und als bei uns hier 10.000 entlassen wurden in den Gruben, das war nicht mal für die Nachrichten eine Notiz wert. Ne? Und das ist bei den Leuten drin geblieben. Das vergessen die nicht.
Was glaubst du denn, was es bräuchte, damit man da besser in die Aufarbeitung gehen kann?
Ja, wir haben zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist dieser Ostfrauensalon von Isa Güttering. Das ist eine Veranstaltung, die hat sie in Berlin ins Leben gerufen. Und da werden so ungefähr 10 bis 20 Frauen aus dem Osten eingeladen. Und dann hat man 5 Minuten Zeit, nur zu sagen, ich bin eine Ostfrau oder ich fühle mich als Ostfrau, ja oder nein, und wenn ja, warum? Und da hört man nochmal diese ganzen Geschichten und da trauen sich wirklich Leute, weil das in einem geschlossenen Rahmen ist, der auch geschützt ist, wirklich zu erzählen, wo sie der Schuh gedrückt hat. Und da hört man Geschichten, das ist wirklich schlimm. Beim letzten Mal war ich schon zweimal hier in Greifswald dabei, weil mich das wirklich so bewegt, diese Schicksale. Da sind ja Leute, auch junge Leute, die gar nicht in der DDR geboren sind, junge Frauen, ne? Die aber nur eben durch ihr Elternhaus DDR sozialisiert sind und die sich heute noch als Ostfrau fühlen. Und bis über in die 80er rein. Und da haben wir auch eine Oma gegen rechts von uns, die war letztes Mal dabei und die hat eine Geschichte erzählt über ihr Leben. Da hat sie hinterher zu mir gesagt, sie hat nicht geglaubt, dass sie die noch einmal erzählt. Die hat sie schon 20 Jahre lang in sich versteckt gehabt und da ist sie rausgekommen.
Tolles Format.
Ja, ganz tolles Format. Und sie zieht inzwischen ja durch das ganze Land und befähigt dann Leute in den Städten, die das dann hinterher weiterführen. Und sie ist inzwischen auch schon in Hamburg und Göttingen und so auch da, die Ostfrauen zu einem Salon zusammenzurufen.
Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. So viel Gedanken und mein Herz ist übervoll. So viel Gefühle drängen sich zur selben Zeit. Freude und Demut und Dankbarkeit. Im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt. In deinen ersten Morgen und ich denk, dies ist mein Kind, welch ein Geschenk. Wenn alle Hoffnungen verdorren, mit dir beginn ich ganz von vorn. Und Unerreichbares erreichen, ja ich kann's. Du bist das Apfelbäumchen, das sich pflanzt. Sieh dich um, nun bist du ein Teil der Welt, die sich selbst immerfort in Frage stellt, wo Menschen ihren Lebensraum zerstören, beharrlich jede Warnung überhören. Ein Ort der Widersprüche, arm und reich, voll bitterer Not und Überfluss zugleich. Ein Ort der Kriege, ein Ort voller Leid, wo Menschen nichts mehr fehlt als Menschlichkeit. Wenn alle Hoffnungen verdorben, mit dir beginn ich ganz von vorn und Unerreichbares erreichen, ja, ich kann's. Ist das Apfelbäumchen, das ich pflanz. Du bist ein Licht in ungewisser Zeit, ein Ausweg aus der Ausweglosigkeit, wie ein Signal, den Weg weiterzugehen, Herausforderung weiter zu bestehen. Wo vieles voller Zweifel, manches zum Verzweifeln ist, da macht dein Kind, dass du alle Zweifel vergisst. Es sind in einer Welt, die ziel- und ratlos treibt, die Kinder doch die einzige Hoffnung, die uns bleibt. Wenn alle Hoffnungen verdorben, mit dir beginn ich ganz von vorn und Unerreichbares erreichen, ja, ich kann's. Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanz.
Du hast mir auch erzählt, dass du eigentlich schon seit den 90er Jahren aktiv bist gegen rechts. Wir haben vorhin gehört, du bist Oma der ersten Stunde hier in Greifswald.
Ja.
Und du warst auch bei der Gründung quasi beteiligt. Wärst du nicht gewesen, hättest mit deinem Schild gestanden, wärst vielleicht nicht zu dieser Gründung gekommen.
Ja, oder vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt. Ne?
Ja. Ja. Was würdest du sagen, jetzt welche Rolle spielen die Omas gegen rechts für dich? Und vor allen Dingen auch mit Blick auf die Bedeutung, unter Gleichgesinnten zu sein?
Die jetzt zur zweiten Frage. Die Bedeutung, unter Gleichgesinnten zu sein, ist ganz wichtig. Also ich habe schon gleich in dem ersten Treffen gemerkt, oh, das ist hier ein Platz, wo wir nicht mit Argumenten kommen müssen, wo wir nicht überlegen müssen, wie widerlegen wir jetzt das, was der andere gesagt hat, sondern dass wir wirklich an einem Strang ziehen. Wenn es auch kleine Differenzen gibt, aber die kann man ausdiskutieren und dann ist gut. Aber ansonsten ist eben die Linie ist eine. Wir ziehen alle in die gleiche Richtung. Ja, und was war das Erste?
Da ging es mir darum, weil du vorhin auch gesagt hattest, dass du direkt in den Verein eingetreten bist.
Ja, ich habe durch mein kleines Kind, meinen jüngsten Sohn, der jetzt aber auch schon 40 ist und 1,86, also nicht so ganz klein mehr, aber meine Kinder politisch aktiv. Gleich nach der Wende, wo eine Straße war, wo Nazis marschierten, da haben sie auf der Straße gesessen, ne? Also von Anfang an. Und da habe ich gesagt, nee, du kannst jetzt nicht zu Hause sitzen bleiben, du musst mitziehen. Ne? Und wo immer was war, war ich dazwischen. Also ob in Binz sich der rechte Flügel der AfD getroffen hat und wir da gegen Kalbitz auf die Straße sind, ich war immer erste Reihe, hab dann noch 5 junge Leute mit im Auto gehabt und die irgendwo zu Demos gefahren. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die jungen Leute, ja, aber wir müssen ja auch was tun für uns, ne? Und als dann diese Omas gegen rechts in Österreich gegründet wurden, da habe ich schon gedacht, Mensch, das ist eine tolle Idee, ein bisschen originell, ne? Jeder denkt, die Omas sitzen mit dem Strickstrumpf und Und dann kam das jetzt anderthalb Jahre später in Deutschland und dann bin ich gleich in den Verein eingetreten und habe gedacht, so, das ist das Richtige. Es ist mir an mancher Stelle nicht ganz radikal genug, mit Anführungsstrichen. Also, aber das habe ich mir dann nachher überlegt, es ist ja nicht jede Oma so wie ich. Und man kann froh sein, dass sie überhaupt mit so vielen das machen. Und da muss ich mir eben neben den Omas zwischendurch nochmal andere Nischen suchen, wo ich dann noch ein bisschen mehr kämpfen kann.
Also ihr nennt euch ja Omas gegen Rechts Greifswald und drumherum. Also offiziell, glaube ich, Vorpommern-Greifswald.
Nee, das Vorpommern-Greifswald war eine eigene Gruppe, die aber nicht zustande gekommen ist.
Ah, dann habe ich das
missverstanden. Ja, und wir haben ja Leute aus der Richtung von Grimm und aus den, teilweise aus den Dörfern in der Umgebung. Und da haben wir gesagt, so, das lohnt nicht, dass jetzt jede kleine Ort eine eigene Oma-Gruppe macht, dann zersplittert man sich total, ne? Und das ist ja auch ein Aufwand und jeder muss ein bisschen Geld haben und jeder muss das Ganze verwalten und muss organisieren und jeder braucht einen Banner und jeder braucht irgendwas, also wir nehmen die mit rein.
Wer sind denn die? Vielleicht kannst du...
Na, das ist aus Grimm sind viele Leute, dann hatten wir teilweise aus Stralsund, bis wir ihnen dann verholfen haben, eine eigene Gruppe zu gründen. Und das geht, ja, jetzt haben wir auch aus Usedom Anfragen, für die ist bloß immer zu den Sitzungen die Anreise sehr groß, ne? Aber wir informieren die, wenn irgendwelche Aktionen sind.
Wie sieht es denn generell hier im ländlichen Raum aus?
Gruselig. Ich meine, wenn ein Dorf zu 70% AfD wählt und der Bürgermeister dann sagt, wir sind aber nicht rechts, dann frage ich mich immer, was die 30%, die nicht die AfD gewählt haben, was die in dem Dorf machen. Also in Greifswald ist das immer so, der Innenstadtbereich leuchtet rot am Wahlabend. Dann kommt der äußere Bereich, diese Problemviertel, ne, Schönwalde, also die Neubauviertel und Ostseeviertel, die wählen schon blau. Und dann wird es nachher im ländlichen Raum wird's dunkelblau.
Und wie geht's den Omas dort?
Ja, schlecht. Und die trauen sich ja auch nicht. Na, das ist, sie hängen nicht das Oma gegen Rechts Logo. Oder so wie ich im Auto vorne Omas gegen Rechts liegen habe, das trauen die sich nicht. Und sie sagen ja auch, sie müssen mit dem Nachbarn auskommen. Mhm. Und der ist ja auch sehr nett, der gießt auch die Blumen, wenn sie weggefahren sind. Ne? Aber er darf nicht den Mund aufmachen. Wir haben keine Lösung. Wir machen ja auch mit bei Zusammenbewegen, ne? Diese große,
vielleicht kannst du da kurz sagen,
ja, große Aktionsgruppe, die wir im September letzten Jahres im Zuge der Landtagswahlen gegründet haben. Das sind also Leute aus dem zivilen Bereich, also da kann man jede Person ganz einfach sich anmelden und mitmachen, aber eben auch viele Gruppen und auch Gruppen aus dem ländlichen Raum. Und das geht bis, also das ist für uns, wir haben das eingegliedert in West, Ost und Mitte. Und so dass wir drei Gruppen haben, die für ihr Gebiet immer organisieren, aber eben auch gemeinsame Aktionen. Und da haben wir ganz speziell eben den ländlichen Raum jetzt ins Visier genommen. Es gibt ein antifaschistisches Softeis, das ist ein Bus mit einer Softeismaschine hinten drin. Es wird kein Schlumpfeneis geben, da bin ich mir sicher. Dann sind wir dabei, eine Ballonhülle zu kaufen. Wir haben auch schon einen Ballonfahrer, sodass wir dann zu den Dorffesten und so uns anmelden und mit einem Ballon, mit dem großen Zusammenbewegen-Logo fahren, wo wir dann ins Gespräch kommen mit den Leuten. Das ist das Wichtigste. Das ist, man muss mit ihnen sprechen. Denn ich glaube, es sind noch nicht alle Schäfchen verloren. Aber eben, man muss ran. Und der ist eben jahrzehntelang vernachlässigt worden. Ne? Wenn ich mit meinem Fahrrad über die Dörfer fahre, ich fahre ja dann so manchmal 50, 60 Kilometer so um Greifswald rum, alle Dörfer, die auch ich als alte Greifswalderin teilweise gar nicht kenne. Und da hängen dann manchmal Losungen schon am Ortseingang. Also ich immer denke, oh Gott. Das hast du bis jetzt nicht gewusst, dass das so schlimm ist.
Und wie besprecht ihr das untereinander, wenn du sagst, sie haben auch Angst, die Omas?
Vor den, ja, wir würden auch unterstützen und auch mal hinfahren, ne? Aber das bringt ihnen ja nichts, wenn die trauen sich eben einfach nicht zu sagen, ich bin bei den Omas gegen rechts. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir schon im Freundeskreis so. Und als ich es gesagt habe, seitdem eine Freundin immer wieder, kommt der Stich von der Seite. Ne? Na du tolerierst das ja alles. Na du bist ja bei den Omas gegen rechts. Und dann hatte sie neulich, das ist die Freundin, dann sagt sie zu mir, ja, sie würde ja auch gerne so Kinder tun und die als Trainer, ob wir nicht noch was frei haben. Da habe ich gesagt, du, wir haben aber auch Kinder von Geflüchteten. Und da möchte ich dich lieber nicht empfehlen.
Jetzt gesagt, das geht ja schon länger so und wir müssen uns ja auch darauf einstellen, dass das nach den Wahlen nicht.
Die Zahlen gehen immer weiter hoch.
Ne? Was besprecht ihr das, was nach der Wahl kommt?
Ja, bisher ist es immer noch Angst. Und wir müssen einfach weitermachen. Wir haben ja auch Unterstützung von Leuten, hier zum Beispiel der Helmut Wolf, der war mal Verfassungsrichter in Mecklenburg-Vorpommern. Und der hat uns auch aufgeklärt darüber, wenn jetzt die AfD über 30% kriegt, also mehr als ein Drittel der Stimmen, die Sperrminorität, ne? Was dann passiert bei der Wahl der Verfassungsrichter, wo eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, das ist den Leuten alles gar nicht bekannt. Und das sind eben auch sehr gute Sachen, sowas zu wissen. Denn wenn wir jetzt am Stand stehen und den Leuten das erzählen, dann fällt denen das immer wie Schuppen von den Augen, was damit zusammenhängt. Aber die Angst besteht natürlich, ne? Was passiert denn? dann wird es nur noch Verfassungsrichter geben mit Zustimmung der AfD.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt, also weil ich würde ungern sozusagen bei der Angst stehen bleiben. Mhm. Und der Podcast, ein Anlass für den Podcast war auch sozusagen die Feststellung, die Omas gegen Rechts sind ja die größte feministische Bewegung seit 1945, deutschlandweit und jetzt ja auch in Europa. Was ist sozusagen euer Geheimrezept, stark zu bleiben? Also gerade auch, wenn man eben auch Lebenserfahrung hinter sich hat, wie du es mir beschrieben hast, wo es nicht immer einfach ist. Wie bleibst du stark?
Ja, eben die Lebenserfahrung, dann der Zuspruch, den wir erfahren. Der sagt einem immer wieder, Menschenskinder und ganz viele junge Leute, die auch an den Stand kommen. Und wir haben auch junge Frauen, die uns unterstützen. Also die bei uns mitmachen. Wir haben eine Gruppe Berufstätige, die sind noch junge Mütter, aber die sagen, Mensch, wir selber haben nicht die Zeit, irgendwas auf die Beine zu stellen, wir unterstützen euch. Ja, für Kinder und Enkelkinder, dafür sind wir Omas, ne? Wenn wir auch nicht alle Omas sind, aber die nachfolgenden Generationen. Ich sag, für mich sind die Messen ja im Prinzip gesungen. Ich krieg meine Rente, ich könnte mich ja hinsetzen, die Beine hochlegen und sagen, so kann es weitergehen, ne? Aber ich sehe doch meine Kinder und Enkelkinder. Meine große Enkeltochter ist jetzt 25, die überlegt, ob sie sich mal ein Kind anschafft oder nicht. Wenn es so kommt, wie es kommt. Und das sind für mich Gründe, weiterzumachen. Ihnen das nicht, und wir auch was Umwelt angeht, ne? Weil es ist ja komplex, was die Omas gegen Rechts sind. Wir sind auch bei jeder Fridays for Future-Demo dabei oder bei jeder Fahrrad-Demo gibt es immer welche, die dabei sind. Wir müssen einfach die Jugend, die jungen Leute unterstützen.
Und ihr habt ja den jungen Leuten auch viel zu erzählen, also das finde ich auch nochmal wichtig festzuhalten.
Ja, und wir hatten gestern auch ein ganz niedliches Erlebnis, das war dann zum Schluss und wir hatten gerade wirklich schlimme Diskussionen mit zwei jungen Männern hinter uns und da kamen drei Kinder mit einer Gerbera und einer kleinen Süßigkeit und kamen auf uns zu und sagten, wir wollten uns bei euch bedanken. Da haben wir sie gefragt, wo sie denn darauf kommen. Ja, mein Papa hat erzählt von den Omas gegen Rechts und das findet er so toll. Und wir haben euch hier gesehen und wir sind hier auf Klassenfahrt. Wir sind in der 6. Klasse aus Oranien. Das war so niedlich. Und da sagt man sich, ja, dann machen wir doch weiter, ne?
Das ist auch eine Form der politischen Resilienz.
Ja.
Also tatsächlich nicht nur für sich selber
Kraft,
in der Kraft zu bleiben, sage ich jetzt mal, sondern auch als Gruppe.
Ja, das sieht man ja im ganzen Freundeskreis, ne? Dass die sind meistens noch verheiratet, haben zwei schöne Renten. Ich habe nur eine kleine. Zwei schöne Renten, Beine hoch, genießen ihren Urlaub in weiß ich wo sie hinfliegen oder auf der AIDA. Und wenn man ihnen dann sagt, Mensch, halt ihr, ja, wir sind ja mit allem zufrieden und hoffe, das kann man ja nicht ändern. Und,
Was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
Ja, ich wünsche mir, dass die Omas gegen Rechts irgendwann nicht mehr nötig sind. In diesem Deutschland mit der Vergangenheit.
Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus. Hast die Türen und Fenster weit aufgerissen, das Licht kam rein und raus. Ich hatte doch schon meinen Frieden, aber du bist so eine laute Braut. Du hast mich wieder ausgeschnitten aus meiner dicken Haut. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Die Alten sind noch mal am Start. Ich wusste, wie die Kugel rollt und war nicht mehr interessiert, wenn der Sensenmann mich abgeholt. Hätte ich mich nicht gezielt. Meine Pistole war geladen mit dem allerletzten Schuss. Ich hab sie unterm Kirschenbaum vergraben, weil ich doch hier bleiben muss.
jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Die Alten sind noch mal am Start. Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus, hast die Türen und Fenster weit aufgerissen. Das Licht kam rein und raus. Ach, ich dachte, ich finde nie mehr heim ins Weihnachtsland. Vielleicht kannst du mein Lotse sein, halt mich in deiner Hand.
Wir bedanken uns herzlich bei Kirsten Lifson von der Oma-Gruppe Greifswald für das Gespräch. Das Interview hat Heike geführt. Beim nächsten Podcast lernt ihr eine ganze Familie kennen. Die 92-jährige Brigitte hat gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin 2024 eine Oma-Gruppe im Harz gegründet. Der Biografie-Podcast mit Omas gegen Rechts, Alerta, Alerta, die Omas sind härter, ist ein Projekt des Freien Radios Wüstewelle und wird gefördert von der GLS Treuhand und der Apriporta Stiftung.
Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in ten innocent people down. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. Can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, the leather straps across my chest. Sheriff, when the man was that sweet, sir, and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my